my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am Dienstag, den 22. Januar. Die kommt von Querfunk aus Karlsruhe und am Mikrofon ist Lena. Heute geht es in Fokus Südwest um zwei Veranstaltungen, die diese Woche in Mannheim und Heidelberg stattfinden. Zuerst hört ihr im Interview Lisa und Anne, die am Donnerstag im Jutz in Mannheim einen Workshop über Sexismus in der Werbung geben. Der Workshop wird organisiert von der Antifa Mannheim. Dann berichtet Micha von der antifaschistischen Initiative Heidelberg über ein Treffen der Deutschen Burschenschaft, das am kommenden Samstag, den 26. Januar, in Heidelberg stattfindet. Die Deutsche Burschenschaft gilt als extrem rechts und die antifaschistische Initiative hat Kundgebungen dagegen angekündigt. Die Musik kommt heute von der französischsprachigen Punkband Smiley vom Album On the Rock. Wie immer bei Fokus Südwest spielen wir Lieder, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Das heißt, ihr könnt sie ganz legal und kostenlos aus dem Internet laden unter jamendo.com. Überall dort, wo wir uns bewegen, sind wir von Werbung umgeben. Werbung will uns ein ideales Lebensgefühl vermitteln, um uns dazu zu bringen, Produkte zu kaufen. Doch wie sieht dieses ideale Leben aus? Der Werbung nach zu urteilen, sehr in Geschlechterrollenklischees verankert. Oder mit anderen Worten, sexistisch. Das finden zumindest Lisa und Anne. Sie geben am kommenden Donnerstag, den 24. Januar, in Mannheim den Workshop Sex Sells, But We Won't Buy This Shit zum Thema Sexismus in der Werbung. Der Workshop findet im Jutz statt, organisiert von der antifaschistischen Aktion Mannheim. Am Telefon begrüße ich jetzt die Referentinnen Lisa und Anne. Hallo.
Hallo.
Hey.
Ja, vielleicht könnt ihr ganz zu Beginn einfach mal so ein, zwei Beispiele beschreiben für so eine typisch sexistische Werbung.
Ja, also ein Beispiel, das wir wahrscheinlich schon alle mal an der Bushaltestelle gesehen haben, ist die Mario Barth-Werbung für Mediamarkt mit dem Titel »Da kannst du alles anfassen, ohne eine geknallt zu kriegen«. Also eine sehr plakative Werbung, die uns vermittelt, Frauen werden mit Waren gleichgesetzt und Männer wollen natürlich immer nur anfassen, ohne zu fragen, und Frauen reagieren ständig hysterisch. Also da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Und Mario Barth ist wahrscheinlich auch einer, bei dem ganz viele wissen, Achtung, Achtung, Klischees, Geschlechterklischees.
Genau, also das wäre halt so eine unglaublich plakative Form der sexistischen Werbung, aber es gibt auch subtilere Formen, und da fällt mir gerade das Beispiel von der Kinderpingui-Werbung ein, und zwar sieht man so eine Frau, die von der Arbeit kommt, also die arbeiten geht, Karriere macht, kommt nach Hause und checkt so ein bisschen die Wohnung ab, alles ist total aufgeräumt, alles ist an Ort und Stelle, sieht irgendwie alles toll aus, und sie ist sichtlich verwundert darüber, weil sie mit was anderem gerechnet hätte. Dann geht sie in den Garten und sieht, wie die Kinder spielen, und der Mann hängt die Wäsche auf und alles läuft, und dann holt sie Kinderpinguin aus dem Kühlschrank und geht zu ihm und sagt, wow, ist ja gut gelaufen oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie der Sprech geht. Und genau da sehen wir halt auch eine subtile Form des Sexismus drinne, weil einfach versucht wird, mit Klischees oder traditionellen Rollenbildern zu brechen, aber trotzdem wird dem Mann ja unterstellt, er kriegt es nicht auf Kette, irgendwie im Haushalt und mit Kindern klarzukommen. Und hat man schon jemals irgendwie eine Frau gesehen, die mit dem Haushalt irgendwie zu strugglen hat und die die Waschmaschinentür nicht aufkriegt und wo die Kinder außer Rand und Band sind, was man eben auch in der Werbung sieht als Rückspann, wie der Mann eben doch nicht klarkommt, so. Und das wäre halt so eine subtilere Form.
Gibt es denn Kriterien, woran man erkennen kann, wann eine Werbung sexistisch ist oder ab wann? Also ich denke, da sind die Übergänge vielleicht ja ziemlich fließend.
Ja, das stimmt. Die werden auch von Menschen wahrscheinlich unterschiedlich eingeordnet. Wir würden so weit gehen zu sagen, immer wenn Frauen und Männer auf ihre Rollen, die ihnen zugeschrieben werden in der Gesellschaft, festgenagelt werden und immer nur in diesen Rollen dargestellt werden und nicht als individuelle Personen, da fängt auch schon Sexismus an. Und ja, wirklich, was wahrscheinlich von vielen als sexistisch erkannt wird, ist, wenn die Personen, meist Frauen, auf ihre Körper reduziert werden und dadurch objektiviert werden. Das heißt, eigentlich zählt nur ihre Sexualität zu verkaufen. Ihre Körper sollen Produkte verkaufen, die eigentlich nichts mit dem Produkt zu tun haben. Also es gibt so ein Bild, wo eine nackte Frau auf einem Teller Spaghetti liegt. Die Person wird also auch abgewertet, weil nicht mehr zählt, wer sie ist, sondern wie ihr Körper aussieht.
Da steht ja vermutlich auch so ein bestimmtes Gesellschaftsbild dahinter. Wie hat sich das denn entwickelt?
Es gibt ja auch Werbung für Kinder. Und in diesen Werbungen wird schon ganz klar suggeriert, welche Interessen diese Kinder je nach Geschlechtern verfolgen sollten. Und es gibt zum Beispiel eine Knete, das ist eine Werbung aus den USA. Diese Knete gibt es einmal für die Mädchen, alles in rosa, und dann so Bake a Cake und lad deine Freunde ein, und alles hat irgendwie mit sozial und kochen und schön zu tun. Und dieselbe Knete wird auch für Jungs mit blauer Farbe, aber mit solchen Worten wie build, destroy und so angepriesen. Also es wird schon ziemlich früh klar gemacht, die Mädchen sollen doch bitte sich um den Haushalt und die Kinder kümmern und sich mit allen vertragen, und die Männer sollen doch mal ganz früh Sachen bauen und damit natürlich auch ihr Denken schulen, wie man Dinge aufbauen kann. Und so werden schon ganz früh so zwei Bereiche aufgemacht, und dadurch werden natürlich auch Menschen darin eingeschränkt, was sie wählen, also welche Fächer sie vielleicht wählen, was sie sich zutrauen, und das zieht sich komplett durch. Also wir machen auch Projekttage in Schulen mit dem Netzwerk für Demokratie und Courage zu Sexismus und Homophobie, und da fällt uns ganz stark auf, das machen wir ab 9. Klasse, dass Mädchen irgendwie auch sich ganz wohlfühlen in diesem Klischee, als auch Jungs, und wenig so der Versuch gemacht wird, da auszubrechen. Und wenn schon in der Werbung irgendwie ganz klar ist, da könnt ihr euch einordnen, und sie suchen vielleicht auch sowieso gerade nach ihrer Identität, dann ja, sind die Rollenangebote sehr beschränkt.
Das hört sich ja jetzt aber so ein bisschen so an, als ob die Kinder damit unter Umständen auch ganz zufrieden sind. Welche Gefahren siehst du denn dabei?
Also was bei Kinderwerbung auf jeden Fall eine super große Gefahr ist, dass die Kids einfach durch ihren kognitiven Stand noch gar nicht in der Lage sind, zu filtern, also zu verstehen, es handelt sich gerade um eine Werbung, da wird ganz viel mit Klischees gearbeitet, mit Vorurteilen, sondern das ist für die eine Inszenierung von Realität. Also sie denken, das, was sie sehen, ist wahr und ordnen sich da irgendwie ein und kriegen Rollenangebote, die Orientierung sein sollen und es ja auch oft sind. Also ich kenne das selber aus meiner Kindheit und Jugendzeit noch. Aber die sind eben ganz klar nach Geschlechtern und es gibt eben ja auch nur diese zwei Geschlechter von Mann und Frau und alles, was dazwischen liegt, wird ja gar nicht mitgedacht. Also es werden erstmal diese zwei Gruppen auch konstruiert. Also dieser ständige Druck, sich da einordnen zu müssen und dann diesen Bildern zu entsprechen. Also das ist so eine ganz große Gefahr bei Kindern auf jeden Fall.
Also ihr macht ja einen Workshop zu dem Thema und gibt es denn da auch Gegenentwürfe, die man dem Ganzen entgegensetzen kann?
Wir versuchen in dem Workshop, wir haben ja nicht wirklich viel Zeit, also 2 Stunden, eher erstmal zu zeigen, was ist Sexismus und wo fängt er an, wie subtil fängt er an und wie krass kann er werden am Ende. Und suchen natürlich auch nach positiven Beispielen. Es ist irgendwie auch schwierig, die zu finden, weil auch, hat ja Lisa vorhin schon angedeutet, es wird versucht, mit Klischees zu brechen und dann sind sie irgendwie doch wieder reproduziert. Ist ja nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel im ersten Ladyfest-Workshop in Leipzig mal ein Bild einer Fernsehzeitung in Berlin gezeigt, wo ein lesbisches Paar mit Kind auf den Schultern gezeigt wurde und dann stand sowas wie, so sieht Familie aus. Also aha, ein lesbisches Paar wird als Familie bezeichnet, ziemlich cool. Und dann kam aber gleich von der Teilnehmerin, stereotypisch sind denn die lesbischen Frauen dargestellt.
Jetzt gibt es ja aber auch häufig so Werbung, die Geschlechterklischees ironisch betrachtet. Findet ihr, das ist eine angemessene Gegenstrategie?
Nee, finden wir nicht. Also wir behandeln auch in dem Workshop den ironischen Sexismus. Also da ist so die Strategie, aha, ihr, also die, die Werbung sehen, ihr wisst ja, das ist sexistisch. Und weil ihr wisst, dass es sexistisch ist, ist es auch okay, das zu zeigen. Also es wird so over the top dargestellt, aber was passiert, ist ja in keinster Weise ein Brechen mit Klischees oder ein, wir öffnen mal andere Räume, um Personen anders zu betrachten, sondern es wird einfach immer nur noch weiter reproduziert unter diesem Deckmantel der Ironie und für uns ist die einfach in keinster Weise gegeben.
Gerade bei dieser ironischen Werbung kann man ja auch sagen, dass der Sexismus ja offensichtlich teilweise ziemlich gut ankommt bei vielen Menschen, wenn man so die Kommentare darüber hört oder auch viele Menschen dann wirklich lachen sieht. Und Werbung ist ja auch so, dass damit quasi geworben werden soll, also im Endeffekt muss sie ja gut ankommen. Kann man dann sagen, die Werbung ist einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft?
Ja, die Gesellschaft ist auf jeden Fall sexistisch, würde ich sagen. Und es ist so ein bisschen zweigleisig, also ja, ich würde schon sagen, dass Werbung Spiegel von Gesellschaft ist. Sie greift ja eben irgendwie Sachen auf, die wir alle kennen. Also sie arbeitet mit Klischees, ist auch darauf angewiesen, irgendwie mit Klischees zu arbeiten, weil also sie muss halt schnell wirken. Es gibt eine Kontaktzeit von 1,7 Sekunden oder so, die zwischen Empfängerin und der Werbung besteht. Also sie muss Aufmerksamkeit erhaschen und das schafft sie durch Bilder, durch Darstellungen. Und Studien haben eben auch nachgewiesen, dass Darstellungen, die sexualisiert sind, am meisten die Aufmerksamkeit ziehen. Und es ist eben vereinfacht, weil man muss es eben ja auch schnell verstehen, schnell begreifen. Ein Satz dazu vielleicht noch, damit es irgendwie reingeht, damit man Bezug kriegt.
Da wir Werbung nicht aus dem Weg gehen können, welches Ziel hat denn euer Workshop? Ist das Ganze sozusagen hoffnungslos und man kann sowieso nichts machen?
Also was wir mit dem Workshop eigentlich machen wollen, ist den Leuten eine andere Brille aufzusetzen oder die sexistische Brille ja wegzunehmen und ein Bewusstsein schaffen darüber, dass es sich erstmal um Sexismus handelt, warum es sich um Sexismus handelt, was daran problematisch ist, diesen Sexismus eben zu kritisieren, weil eben nur so ja ein verändertes Denken stattfinden kann. Und genau, das wäre so mein Ziel irgendwie mit dem Workshop.
Also ein Großteil des Workshops ist eine Sensibilisierung für subtile als auch ganz offensichtliche Sexismen. Es geht darum, nochmal das Ganze sozialisationsmäßig zu begreifen. Wann fängt es denn an und hat das überhaupt aufgehört? Also hatten wir schon den Punkt in unserem Leben, wo wir wirklich angeguckt haben, was macht denn Werbung mit uns, also in der ganzen Gender-Frage. Und dann versuchen wir mit den Teilnehmenden auch Möglichkeiten zu finden, sich zu Wehr zu setzen. Und das kann ja, der erste Punkt kann dabei sein, selbst Informationen sammeln, selbst andere Menschen sensibilisieren, das thematisieren.
Genau, und danach halt einfach Leute zu ermutigen, Werbung auch zu melden. Also es gibt ja beispielsweise den Werberat, ja, was jetzt auch keine unbedingt super, super tolle Institution nur ist, weil ganz viel da eben auch nicht zensiert wird. Also der Sinn von diesem Werberat ist eben, man kann sich an ihn wenden, sei es rassistisch oder sexistische Darstellungen eben anzukreiden und die dann zurückgenommen werden. Das ist alles ein sehr langes Prozedere. Die Werbung ist dann trotzdem schon lange natürlich irgendwie im Umlauf und viele sehen die. Und der Werberat muss das eben noch abnicken. Das heißt, er muss den Sexismus oder den Rassismus da selber auch drin sehen.
Okay, das waren Anne und Lisa. Sie geben am kommenden Donnerstag in Mannheim den Workshop Sex Sells, but we won't buy this shit über Sexismus in der Werbung. Der Workshop findet im Jutz statt in der Käthe-Kollwitz-Straße 2-4 und wird von der antifaschistischen Aktion Mannheim organisiert. Weitere Informationen findet ihr im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Antifa Mannheim unter www.ak-antifa-mannheim.de. Und den Werberat findet ihr unter www.werberat.de. Deutsche Burschenschaft ist der Dachverband der Burschenschaften in Deutschland. Nachdem sie schon länger mit extrem rechten Positionen aufgefallen ist, wurde 2011 sogar über einen Arier-Nachweis als Voraussetzung für die Mitgliedschaft diskutiert. Auf öffentlichen Druck hin distanzierten sich viele Burschenschaften davon. Beim Deutschen Burschentag im vergangenen November gewannen dann aber die rechtsradikalen Burschenschaften die Oberhand im Dachverband. Der Burschentag wurde von Protesten antifaschistischer und feministischer Gruppen begleitet. Jetzt findet ein Treffen der Deutschen Burschenschaft statt und zwar in Heidelberg bei der dortigen Burschenschaft Normannia. Die antifaschistische Initiative Heidelberg hat Proteste dagegen angekündigt. Am Telefon begrüße ich jetzt Micha von der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Hallo.
Hallo. Tatsächlich ist die Deutsche Burschenschaft ja der Verband von Studentenverbindungen, der am deutlichsten darauf besteht, ein politischer Verband zu sein. Das heißt, die sind explizit eine politische Kampfgemeinschaft. Zentral geht es ihnen dabei um, das sind Begriffe, die für uns heute völlig vorgestrig klingen, aber für die ist das ihre gelebte Gegenwart. Also da geht es um Begriffe wie völkische Politik, um Deutschtum, um solche Dinge wie den volkstumsbezogenen Vaterlandsbegriff, der seit 1971 verbindlich für die Burschenschaften innerhalb der DB ist. Das heißt, wer deutsch ist, das wird nicht anhand von Staatsangehörigkeit oder Kultur bemessen, sondern am der Abstammung, sprich am Blut. Also das ist im Prinzip das, was die mit diesem Arier-Nachweis dann nochmal konkretisieren wollten. Das ist schon lange Verbandspolitik. Und so gibt es natürlich auch viele Überschneidungen mit extrem rechten Parteien, Gruppierungen und so weiter, der unterschiedlichsten Richtung. Ne? Also das reicht von rechten Rand der etablierten Parteien über Republikaner bis hin zu offen nationalsozialistischen Kameradschaften oder auch NPD, also Führungskader der NPD sind in vielen Burschenschaften Landtagsabgeordnete und so weiter. Tatsächlich bildet das aber so einen Schmelztiegel, in dem sich all diese Strömungen begegnen und miteinander diskutieren. Also das ist quasi eine organisationsübergreifende akademische Kaderschmiede der Rechten.
Und das Treffen findet ja nun in Heidelberg statt, und zwar bei der Burschenschaft Normannia, also bei der in Heidelberg ansässigen Burschenschaft Normannia. Und welche Rolle spielt denn diese Burschenschaft im Dachverband Deutsche Burschenschaften?
Die spielt tatsächlich eine relativ zentrale Rolle auf dem rechten Flügel der Deutschen Burschenschaft, und zwar schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Die Normannia ist Gründungsmitglied der burschenschaftlichen Gemeinschaft, als dieser volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff noch nicht festgeschrieben war für die deutsche Burschenschaft, gab es quasi so eine Kampfgemeinschaft von Burschenschaften, die haben die österreichischen Burschenschaften mit dazugenommen, weil die sagen, das sind ja Blutsdeutsche und deswegen müssen sie auch innerhalb der deutschen Burschenschaft sein. Das haben sie dann tatsächlich nach 10 Jahren geschafft und seitdem sind die noch deutlich im Durchschnitt weiter rechts angesiedelten Burschenschaften aus Österreich mit in die deutsche Burschenschaft gekommen. Die Normannia gehörte zu den ganz frühen Mitgliedern dieser burschenschaftlichen Gemeinschaft, ist aber auch immer wieder und schon seit Jahrzehnten durch ja offen völkische, antisemitische und so weiter Ausfälle bekannt geworden. Also das reichte vom Verteilen antisemitischer Flugblätter in der Heidelberger Hauptstraße über Veranstaltungen mit verurteilten Rechtsterroristen, den sogenannten Südtirol-Bombern. Auch da sehr viele österreichische Burschenschafter dabei. Bis hin zu der Tatsache, dass es immer wieder ja extrem rechte Organisationskader in der Heidelberger Normannia gegeben hat. Beispielsweise jetzt vielleicht ganz aktuell Christian Schaar von der JLO, Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland, wie sie mittlerweile heißt. Das ist mittlerweile auch so ein Auffangbecken für die verbotene heimattreue deutsche Jugend. Und das ist die Kombo, die beispielsweise die größten Nazi-Aufmärsche in Deutschland, die Aufmärsche in Dresden, regelmäßig organisiert.
Wie reagiert denn so die Heidelberger Öffentlichkeit auf diese Burschenschaft?
Das muss man differenziert sehen. Also tatsächlich ist es so, immer wenn es wieder einen Skandal gibt, ist die Burschenschaft Normannia kurz in den Schlagzeilen. Danach versinkt das wieder in der allgemeinen Respektabilität der Heidelberger Burschenschaften. Da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass es tatsächlich diesen korporierten Kommand gibt. Es ist tatsächlich so, die Heidelberger Normannia ist nach wie vor akzeptiert unter den Heidelberger Studentenverbindungen. Mit der werden Partien gefochten, die werden als verehrte liebe Waffenbrüder angeredet, die werden zu Feiern und Kommersen eingeladen. Da gibt es also keine wirkliche Distanzierung. Das führt dann dazu, dass tatsächlich ja die Burschenschaften schon zum Teil misstrauisch beäugt werden, zumindest in der, wir haben hier eine bürgerliche Monopolzeitung, ne, und wenn tatsächlich wieder mal ein richtiger Skandal auf dem Tisch ist, dann wird schon die Normannia thematisiert und danach verschwindet das aber wieder so. Also richtig kontinuierlich als extrem rechte Gruppierung, die in der Stadt ja dauerhaft präsent ist, wird die nicht so wahrgenommen.
Und wie sieht es denn aus bei den Studierenden? Ich denke mal, die meisten Studenten und Studentinnen werden vermutlich spätestens dann, wenn sie Zimmer suchen, auf Burschenschaften stoßen. Würdest du sagen, die haben noch wirklich auch so großen Zulauf, dass sie jetzt Nachwuchs bekommen?
Also es gibt nach wie vor Leute, die das anspricht. Da würde ich sagen, natürlich gehen die auf Mitgliederfang. Andererseits, wer sich in so einem Milieu wohlfühlen kann, also bei der Normannia Heidelberg zum Beispiel, ist uns bekannt geworden ein Konventsbeschluss, der den Bundesbrüdern empfiehlt, sich in der Öffentlichkeit doch nicht mehr mit Heil zu grüßen. Aber wirklich, das ist eine Empfehlung, weil verbieten wollte man das ja nicht und intern würde man es doch eh machen. Also das ist das Milieu. Also da kommt niemand nur wegen einem Zimmer rein, würde ich sagen. Das spielt tatsächlich noch eine Rolle. Und natürlich hat es auch so ein bisschen damit zu tun, es gibt ja ein großes Spektrum an Verbindungen. Von tatsächlich Liberalen, denen man höchstens einen sehr blauäugigen und undifferenzierten Umgang mit der eigenen Geschichte vorwerfen kann. Also tatsächlich auch Verbindungen, die selbst Frauen aufnehmen und so weiter. Bei denen muss man tatsächlich sagen, wie kann man denn mit so einer Geschichte leben, auch mit so einer Altherrenschaft, die das Ganze erst ermöglicht und finanziert. Kann aber ansonsten nur wirklich nicht sagen, dass die eindeutig auf der extremen Rechten angesiedelt sind. Trotzdem, habe ich ja schon erwähnt, gibt es diesen Chorgeist, dieses man distanziert sich nicht öffentlich voneinander und man unternimmt nichts gegeneinander. Also da spielt sicherlich eine Rolle, dass die auch sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und das ist ein sehr diffuser Preis und irgendwie bilden die schon einen Klüngel, der zusammenhält.
Kann man denn dann sagen, das ist eher so eine exotische Randgruppe, die man vielleicht auch in der Öffentlichkeit ignorieren kann, also dass man sich da jetzt gar nicht so sehr drüber aufregen muss?
Naja, das könnte man zahlenmäßig, wenn man die aktiven Studenten sich anschaut, unter Umständen sagen. Bei bestimmten Studienfächern, also speziell bei den Karrierefächern, wäre das schon wieder zu relativieren. Also sprich bei Jura oder Wirtschaftswissenschaften oder auch Medizinern ist der Anteil an Korporierten doch schon durchaus nicht unbeachtlich. Wichtig wird es aber dann, wenn man tatsächlich die alten Herren dazu nimmt. Das sind ja lauter Leute, die auch den Anspruch haben, Karriere zu machen. Der ehemalige Innenminister Kanter hat das mal so schön formuliert, wir wollen weiterhin national gesinnte Männer in alle führenden Positionen dieser Gesellschaft bringen. Das gelingt nach wie vor noch teilweise. Also wie gesagt, ich habe schon die Bundesregierung erwähnt, der Chef der Bild-Zeitung ist beispielsweise Burschenschafter. Ja, in der Wirtschaft stellen die tatsächlich noch einen guten Teil der Eliten. Und genau das macht es tatsächlich auch so brisant. Und da würde ich sagen, sind diese Gruppen wahrscheinlich noch brisanter als irgendwelche Straßennazis. Weil das sind tatsächlich deren Stichwortgeber. Das sind Leute, die tatsächlich ja dieses Bündnis von Elite und Mob repräsentieren, das schon in der Weimarer Republik den Nazis zum Aufstieg verholfen hat.
Und um darauf aufmerksam zu machen, macht ihr ja am 26. Januar, wo auch dieses Treffen stattfinden soll, Kundgebungen oder habt das geplant? Was ist denn da genau geplant?
Also es wird sowohl eine Kundgebung in der Innenstadt geben, um in der Stadt darauf aufmerksam zu machen, was da gerade passiert. Denn die treffen sich ja auf ihrem Haus, ne? Das ist ein internes Treffen. Das muss man in der Stadt vielleicht so gar nicht mitkriegen, zumindest wenn man nichts davon weiß. Und wir werden eine Kundgebung direkt vor dem Haus der Normannia machen. Dafür haben wir ein Bündnis, das immer breiter wird. Mittlerweile rufen auch DGB und SPD mit zu den Kundgebungen auf. Wir sind also da ganz guten Mutes, ein deutliches Zeichen setzen zu können. Darüber hinaus möchten wir gerne die Heidelberger Bevölkerung dazu aufrufen, dass sie deutlich macht, was sie von solchen Umtrieben hält. Wir haben also sind natürlich dabei, Flugblätter zu verteilen, darüber aufzuklären, was das für eine Gruppierung ist. Und die werden ja das ganze Wochenende in der Stadt präsent sein. Sprich, die werden auch beispielsweise in ihr Stammlokal Schnorkeloch in Couleur gehen wollen. Die werden sich mit Band und Mütze in der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Das würden wir ihnen dann doch ganz gerne gründlich vermiesen.
Das heißt, zu dieser Kundgebung kann wahrscheinlich auch einfach jeder hinkommen, denke ich mal.
Ja.
Wo findet man denn weitere Informationen darüber?
Also einmal auf der Homepage der AIHD, autonomes-zentrum.org und dann /AI. Aber wer antifaschistische Initiative Heidelberg googelt, ist wahrscheinlich am einfachsten.
Okay, und da findet man also alle weiteren Informationen?
Da findet man alle weiteren Informationen. Aktuell wird auch auf Indymedia links unten natürlich immer aktualisiert, was gerade der aktuelle Stand ist. Auch dort findet man Artikel.
Okay, das war Micha, ein Mitglied der antifaschistischen Initiative Heidelberg, zum Treffen der deutschen Burschenschaften am 26. Januar in Heidelberg. Die antifaschistische Initiative Heidelberg ruft zu Protesten dagegen auf, weil die deutsche Burschenschaft bekannt dafür ist, rechtsradikale Positionen zu vertreten.
Das war Fokus Südwest, das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die nächsten Ausgaben hört ihr am Donnerstag und am Montag, diesmal von Radio Dreieckland aus Freiburg am Donnerstag und von Störfunk aus Schwäbisch Hall am Montag. Alle Sendungen von Fokus Südwest könnt ihr auch im Internet nachhören unter freie-radios.net/Fokus Südwest. Am Mikrofon war Lena vom Querfunk aus Karlsruhe.